Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.
Der 4. Februar 2026. Mittlerweile bin ich drin im neuen Jahr. Letztes Mal wollte ich nur 25 sagen. Und ins neue Jahr, in den Februar, geschafft hat es auch der Podcasten, trotz der sich am Montag noch anhörte wie Barry White. Hallo Carsten, sag mal was, sprichst du wieder normal?
Tonprobe, ja. Aber ich kann sagen, dass ich zwischendurch immer ein paar Hustenanfälle, aber kannst herausschneiden.
Am Montag, nee, letzten Freitag hatten wir ein Videomeeting mit jemandem.
Ja, ja.
Und da habe ich mich, da hast du so, hallo, guten Morgen. Aber dir geht's gut. Ist das die Messe nach Grippe? Ich habe sie nicht diesmal. Das erste Mal, dass ich von der Messe, und habe nichts.
Ich glaube das eigentlich auch nicht. Das war ja ein bisschen mit Verzögerung. Ich weiß nicht. Bin selten draußen hier bei dieser ganzen Kälte hier oben im Norden. Aber weiß nicht. Ich war dann doch immer zwischendurch mal. Ich weiß nicht. War ich Dienstag Fußball spielen irgendwo in der Halle? Kann ja sein. So schwappt hier irgendwie rum. Und jetzt hänge ich da schon eine Woche irgendwie. Aber nicht mit Flachliegen und so alles. Wir wollen ja auch nicht meckern. Ne? Ordentliche Männergrippe mit ein bisschen Husten, ja, ja. Und für die Stimmbänder ist das natürlich wahrscheinlich richtig gut. Ja.
Obwohl lustig ist, dass Männergrippe, also mein Sohn ist seit Anfang letzte Woche zu Hause krank. Der ist noch kein Mann, der ist ein Junge. Und meine Frau ist seit Mitte letzter Woche krank. Die ist die ganze Woche krank geschrieben. Und wer springt hier rum? Der alte Mann. Der ist
ja, richtig. Genau, willst du sagen, wie hart du bist, ne? Ist ja auch richtig.
Ich mache einen Podcast jetzt auch gerade im Stehen, draußen, ohne Hose, bei minus 4 Grad.
Ja, herrlich.
Um zu zeigen, wie fit ich bin. Nee, raus kommt man nicht so viel. Wir haben schon oft diesen Podcast eingeleitet mit so, hallo Carsten, man denkt, es ist Winter und es ist nichts los. Aber man muss wieder sagen, man denkt, es ist Winter und wenn man im Bereich Segel unterwegs ist, ist nichts los. Aber das waren heftige Tage, die letzten Tage, ne?
Ja, das ist krass. Das fragt ja auch viele Leute, die sagen, oh Mensch, aber ist auch immer Probleme im Winter. Was willst du denn da machen? Da ist ja die Saison nicht und tatsächlich am Wasser ist hier jedenfalls. Ich war ja sonst auch schon mal, weiß ich nicht, im Januar waren wir auch schon mal irgendwie segeln und haben die Saison mit dem Laser und in Kiel waren wir. Aber das hat jetzt ja aber ja auch noch nicht. Aber tatsächlich überall kreuz und quer in der Welt gucken wir auch drauf. Passieren doch eine ganze Menge.
Ich habe heute zu Anja beim Mittagessen habe ich gesagt, so ich freue mich, wenn die Saison losgeht, dann ist es wieder weniger los.
Ja. Ja,
ja, aber dann segeln sie alle, da ist mal eine DGZS-Meldung, die man irgendwie macht. Oder hier und da ist mal ein Thema und da ist mal ein Sturm und sowas. Und es gibt natürlich immer so die anderen Themen, die es noch gibt. Aber im Moment ist echt von Unwettern über Eis. Eis ist großes. Hast mir gerade, morgen, glaube ich, bringen, Fotos aus.
Ja.
Alter, Kehrteminde. Also das Steuerrad von einem Schiff, was den vierfachen Durchmesser hat, ungefähr. Weil es alles Eis ist. Die dänische Übersetzung, ich kenne ja zum Glück Dänisch, sagt Rauchwasser ist aber Wasserdampf.
Ja, das habe ich. Ich habe es gegoogelt extra oder, glaube ich, mit der KI versucht zu erforschen, was Rauchwasser heißt. Und das heißt, tatsächlich in dem Zusammenhang Gischt.
Ja, ja. Ach so.
Also das ist, genau.
Ich dachte so Wasserdampf. Also so.
Nee, das ist im Grunde eine andere Übersetzung in dem Zusammenhang. Okay. Weil das hatte ich mich auch gedacht, so, Rauchwasser, was soll denn das, dampft das da? Aber das ist im Grunde die Bezeichnung für Gischt. Du hast auch eine Überschrift mit drin, das war ein dänischer Text irgendwie, das ein bisschen bebildert haben. Und dann denke ich, Rauchwasser, was soll das denn? Ja, und das ist im Grunde, um das Phänomen geht es ja, dass eben ganz viel Wind ist. Und diese Gischt dann eben auch gefriert bei dem Ostwind an der Ostsee.
Ja, das fing gestern harmlos an irgendwie mit den, ich hab von Carsten Dreier, den kenne ich seit, hallo Carsten, wenn du zuhörst, vielen Dank für die Bilder nochmal, der in der Grauhöft liegt in der Schlei und Fotos machte von der leicht zugefrorenen Schlei. Also du siehst, die Tampen, die da so rumhängen, sind auch schon mal sehr steif und gefroren, aber ist noch nicht dramatisch. Und dann war mal darüber geschrieben, dass wann ist es eigentlich kritisch? Also wann ist Eis eigentlich, eigentlich blöd?
Das war durchaus interessant.
Im Moment ist ja alles gut. Es ist blöd, wenn es abtaut und dann kommt Wind und dann scheuern die Schollen da an den Booten rum. Das war noch harmlos, dann kam, wie das hast du gemacht, diese aus Rungstil.
Rungstil, ne? Rungstil. Ach so, so heißt das. Du weißt.
Rungstil, ja, der Rungstil. Königliche Yachtclub auf der,
ja.
Auf der Ostseite von Seeland ist das.
Ja, man, über Kopenhagen, ne? Habe ich auch
von der schönen, von der schönen Insel Ven guckt man eigentlich auf die Küste bei Rungstil. Rungstil. Ja. Da habe ich mal ein, da habe ich mal gedreht und bin morgens auf Ven. Das ist eine Insel, die zwischen der schwedischen und dänischen Küste ist, sehr lustig. Und wir sind von Dänemark rüber und haben da gedreht, diese Revierführer. Und dann ging ich morgens mit der Kamera um, weiß nicht, 6.30 Uhr morgens da diesen Berg hoch auf dieser kleinen Insel Ven, die schon zu Schweden gehört. Und dann habe ich da meine Kamera aufgestellt und dann saß hinter mir auf einmal, sah ich, so ein Mann in so einem Bademantel vor seinem unfassbar schönen Haus auf diesem Hügel.
Ja.
Unfassbar die Sonne aus. Und dann habe ich so mit dem Dänisch gesprochen, der sprach Dänisch. Ich wusste dann auch, warum, weil er nämlich Däne war. Und dann habe ich so gesagt, boah, was haben Sie für ein tolles Haus. Und dann auf dieser tollen Insel, da meinte der so zu mir, weißt du, was das Schönste an dieser Insel und in diesem Haus ist? Ich sage, nee, von hier hast du so einen schönen Blick auf Dänemark. Und dann guckte rüber auf die dänische Küste, wo man noch Rungstil erkennen konnte.
Ach, nice. Ja.
Ja, aber da ist auch richtig Alarm, ne? Da ist richtig zu. Rügen habe ich gesehen, da sind die ersten Frachter, mussten heute irgendwie von der DGZS raus oder von Wasserschutzpolizei rausgeschleppt werden. Ach. Da türmt sich das Eis schon, ja.
Ja, ja, ja.
Und
jetzt
kamen eben die Bilder von Kerteminde rein und das ist echt heftig.
Ja, ich war am Anfang auch so ein bisschen irritiert, das ging ja genau, du hast es gestern Schlei gemacht und dann hatte ich heute Morgen irgendwie das Video von Rungstil. Ja, das lerne ich jetzt nicht mehr auf die Schnelle. Das ist ja Öresund irgendwie, ne? Das war ja eigentlich genau. Faszinierend, weil das, man habe ich schon, man hört ja dieser heftige Ostwind die ganze Zeit, bringt ja oft dann auch gutes Wetter mit und das war einfach ein Drohnenflug über diese Anlage, die Hafenanlage, wo man irgendwie dieses Eis so schwappen sah und denkt so, oh, das sieht ja aus, das türmt sich ja langsam dazu, aber ich sag mal, wenn das da schon so ist. Genau, dann das sei ja, aber das war, ich fand es jedenfalls, das hat eine große Faszination. Es war einfach so ruhig, die Drohne flog darüber, dann schwappte das alles so ganz andere und dann mit dieser Sonne, es war eigentlich also ein faszinierender Ausblick, fand ich. So ging das im Grunde los. Und dann war, glaube ich, als ich die Geschichte dann fertig hatte, habe ich dann mal geguckt, wo ist denn sonst noch Ostsee? Wenn da jetzt wirklich Sturm ist, das muss doch woanders noch ganz anders aussehen. Dann hatte ich tatsächlich erst, wo du sagst, gerade im Rügen, ich habe dann über Hiddensee was gefunden, wo das da im Grunde schon die Fähre ausgefallen ist, vor einer Woche mit wegen Eisgang. Also dazwischen kommst du kaum hin und her. Die haben da so eine, sie sprachen jetzt von Eisbrecher eingesetzt. Da NDR hatte einen Artikel, eine Geschichte auch drüber gemacht, einen Beitrag. Und fahren immer nur 20 Leute irgendwie rüber. Und dann das letzte Mal, dass das so war tatsächlich 2010, 2011. Also schon mal geguckt, also schon eine Zeit lang her. Naja, und jetzt kommen diese Meldungen halt rein, dass das durchaus heftiger und auch gefährlicher ist als jetzt die Situation da in der Schlei oder so. Und dann, genau, und dann war parallel die Geschichte fast fertig, kam dann die Meldung von der DGZS, dass sie dann einen Kiter bei Großenbrode rausgesucht haben.
Der ist ins Eis gefahren mit seinem Kite.
Ja, aber nicht ganz. Nee, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, sind die zu zweit gekitet. War ja 6-7 Windstärke, eigentlich cool. Und man blau, das wäre jetzt auch so, das war, fand ich in der Meldung auch gar nicht jetzt irgendwie so mit dem erhobenen Zeigefinger nach dem Motto, macht man nicht. Sondern, mein Gott, meine Söhne waren auch Wellenreiten in Dänemark, kurz nach Silvester, also ich glaube letztes Jahr. Und das machen die Menschen ja durchaus, wenn du Klamotten anhast. Und da war das Surfen, also das Kitesurfen ist auch jetzt nicht, glaube ich, so problematisch. Der hat nur sein Kiteboard verloren und ist dann, und das ist dann irgendwie in das Eis so reingetrieben, und das ist, die sprachen jetzt auch von, weil es das Eis da irgendwie mit einem Matsch sich verbindet, und das ist dann so eine, war jetzt ein spezieller Name für, dann nennen, haben sie irgendwie einen Namen für, wo der auch gar nicht richtig stehen kann. Jedenfalls hat er versucht, sein Kiteboard da rauszufummeln aus dem, und dabei ist er irgendwie dann eingebrochen, und es hat ihn nicht getragen, und dann, naja, es hatten sie irgendwie beobachtet, dann musste sie mit ihrem Tochterboot da auslaufen und den da irgendwie.
Sieht doch nicht schön aus, das Foto, wo der da drin steckt.
Ne? Nee, ne? Also irgendwie ist es
nee, so. Nee, sieht denn blöd aus.
so ein Krisselzeug ist ja dann bei Eis vermischt mit Matsch, da kannst du dann auch nicht so richtig drauf stehen. Also, naja, das war dann, glaube ich, jetzt auch nicht so unerfreut. Die hatten natürlich Klamotten dann an Neo, aber ich glaube, ewig willst du dann da auch nicht rumfummeln. Der kam da, glaube ich, auch gar nicht weiter. Das war jetzt, glaube ich, das Problem. Ne? Aber,
steckte naja. Fest, ne?
Genau. Und das,
den ja, haben aber es ist, ich will jetzt nicht den erhobenen Zeigefinger machen, aber ich finde ernsthaft, ja. Also musst du denn jetzt raus, nicht auf wenn da Eis ist? Nein, weißt du,
ja.
Also es gibt echt wahnsinnig viele Sachen, die man machen kann, gerade. Also egal, ob es im Kalten oder im Warmen ist oder so, weißt du, aber musst du jetzt kiten gehen?
Ja.
So, da ist Eis und du weißt, wenn das alles funktioniert, funktioniert das alles super.
Ja.
Aber du siehst ja, manchmal funktioniert es halt nicht und dann hast du halt die Scheiße. Und ich glaube, so, wenn du jetzt bei der DGZS bist, gut, vielleicht finden die so einen sogar noch ganz lustig.
Ja.
Aber so richtig spaßig ist es auch nicht da, wenn viel einen aus dem Eis zu ziehen.
Ist schon was von.
Hätte auch, glaube ich, schief gehen können.
Ja.
So. Also, du würdest jetzt auch nicht auf die Idee kommen, mit dem Container segeln zu gehen, oder?
Nee, wobei, ich meine, mit dem Laser naja, sind wir da wieder. Auch schon mal, das ist jetzt auch, man sieht ja öfter dann jetzt auch zu der Zeit, okay, nicht bei 6-7 Windstärken, aber du siehst dann schon die Skandinavier, wenn die Schweden, Norweger tatsächlich, die versuche ich auch in der Saison zu verlängern, gerade den, wenn die im Wettbewerb sind, dann sieht man schon, oder auch Dränen, die trainieren dann, wenn in der Land Schnee liegt. Es ist jetzt, man muss immer dann überlegen, ist jetzt nicht so mega hilfreich, weil du ja auch kalte Muskeln hast. Also wenn du jetzt ein Manöver mit einem dicken Neo segelst, dann ist es nicht so effektiv, als wenn du normal segelst, weil die so, bei solchen Bedingungen hast du ja selten wirkliche Wettkämpfe. Deshalb sind natürlich die Spitzensegler, die sind jetzt gerade irgendwo Lanzarote, da sind große Trainingslager, da fangen ja schon alle wieder an. Die Videos flimmern hier gerade auch schon über den Teich. Also wer sich jetzt auf die Olympiasaison vorbereitet, der ist eigentlich da unten. Trotzdem ist das jetzt nicht so ungewöhnlich und ehrlich gesagt, wenn ich denke jetzt viel Laser, Contender, ich habe auch schon den dänischen Weltmeister gesehen, der war auch dieses Jahr schon, hat ein Video gezeigt davor, wo segelt der? Ich glaube, der segelt tatsächlich so Kerteminde, jedenfalls in der Ecke. Und aber jetzt nicht bei 7 Windstärken und Eisgang, aber schon bei kaltem Wetter, deshalb ist das gar nicht so ungewöhnlich, aber
nee, na, das im Winter Spaß segeln gegangen wird. Du hast ja, ja. Als hier vor 2 Wochen der ganze Schnee fiel, sind wir nächsten Tag zum Strand hier um die Ecke, wir wohnen hier direkt am Strand und es war natürlich toll, da im Schnee durch den Strand zu stapfen und sowas. Da segelt da auch wieder einer rum. Also ich sag ja auf der Förde, einer segelt immer, im Moment nicht, muss man sagen. Also
ja, das
und ich finde das ja auch, ich bin auch schon mit dem Schneemann an Deck gesegelt und sowas.
Klar,
ich kann diese Kälte nicht mehr ab, vor allen Dingen, weil
ja,
ich will jetzt mal bei Gisela bei, ne? Also nicht falsch verstehen, liebe Hörer, die es nicht kennen, Gisela ist
bei Gisela bei.
Genau. Ja, ich muss da noch ein paar Sachen machen. Da passt dazu Helge, ich habe Helge heute. Carsten, du bist gemutet. Ach, du hast immer wenn Carsten mutet, ist er husten. Stimmt's? Oder ist er jetzt
genau, fertig ja, genau, gehustet. Nee, ich bin schon da.
Naja, nee, ich muss an Gisela Sachen machen. Ich habe heute gefragt, weil ich so Sachen anbauen muss. Habe ich Helge was gefragt. Jetzt kommt Helge.
Der Tipp des Monats. So, eine kurze Rubrik zwischendurch und zwar der Tipp des Monats. Diese Rubrik wird unterstützt von unserem Partner, der Firma von der Linden in Wesel. Von der Linden kennt wohl jeder Segler, der schon mal mit Farbrolle, Schleifpapier oder Spachtel am Boot gearbeitet hat. Denn von der Linden gehört zu den renommiertesten Unternehmen in Deutschland und Europa, wenn es um das Thema Lacke, Farben, Harze und Bootsbaumaterialien geht. Und vertreibt in Deutschland bekannte Marken und Produkte wie zum Beispiel West Systems, Epiphanes oder Allgrip. In dieser Rubrik bekommt ihr jeden Monat einen neuen Tipp für euer Refit oder was immer ihr gerade so am Boot macht. Deshalb gibt Helge von der Linden regelmäßig Tipps per WhatsApp-Sprachnachricht.
Moin Stefan, Mensch, du hast ja wieder eine ganz einfache Frage. Was ist besser oder wie geht das, wenn man Beschläge klebt oder dichtet? Dazu muss man jetzt mal gleich zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, klebe ich etwas und habe dann die entsprechende Festigkeit, dann brauche ich einfach die richtige Klebefläche. Die Klebeflächengröße ist da sehr, sehr wichtig. Meistens geht es jetzt ja um das Kleben von zwei unterschiedlichen Materialien, also einen Beschlag aus Metall und ein GFK-Laminat oder ein Holz. Dann ist es sinnvoll, eine sehr feste Verbindung zu haben. Da hat das Epoxy zwei große Vorteile. Einmal ist es, hat es eine höhere Festigkeit, zehnmal so groß wie ein elastisches Material. Und man hat keinen Schrumpf, so dass man also eine komplett formschlüssige Verbindung herstellen kann. Selbst das würde schon die Sache wesentlich verbessern, weil dann eben kein wackeliger Untergrund ist. Wenn ich zum Beispiel auf einem runden Deck in einen ebenen Apparat draufbringe, dann ist super, wenn ich mit dem Epoxy eine angedickte Masse mache, die dann auch die Gewinde mit verklebt. Das hat den großen Vorteil, dass dann über die Gewinde sowohl Druck als auch Schub oder Zugkräfte, also in Form von Schub, verteilt werden können. Und dann ist das insgesamt also eine klasse kraftschlüssige Verbindung, formschlüssig, das ist super und bleibt auch ewig dicht. Manchmal hatten wir, wenn wir das mit dem Westsystem Epoxy Standard und mit dem 404 Füller gemacht haben, dass dann irgendwann mal einen scharfen Schlag auf einen Beschlag geht, dass man dann einen Riss findet, der zwischen dem Epoxy und dem Metall ist. Das könnte man mit dem elastischen Material, da könnte man außen drumherum eine Hohlkehle ziehen und dann hätte man da auf jeden Fall eine Abdichtung gegen solche Sachen. Heute haben wir das Westsystem G-Flex als Kleber. Das ist sehr zäh und es hat eine sehr hohe Schälfestigkeit. Also es reißt also nicht so schnell in der ganzen Fläche ein. Das wird nochmal die Verbindung verbessern. So, und wenn ich das jetzt mit elastischen Materialien mache, so wie Saba 750 XL zum Beispiel, ein sehr gutes MS-Polymer als Dichtmittel, kann man auch mit kleben, aber man muss immer wissen, damit das richtig kleben kann, muss ich vorher eine Schiedstärke haben, damit ich auch die Elastizität, die ich ja irgendwie haben will, da reinbringe. Da muss eine große Schichtstärke da sein. Und wenn diese Schichtstärke dann ausgehärtet ist, wird man anschließend nochmal die Muttern anziehen, sodass das also unter Druck gesetzt wird, dass es also sich nicht bewegen kann. Das ist der richtige Weg, wenn ich mit elastischen Sachen etwas montieren will. Als Dichtmittel außen drumherum eine Hohlkehle, sowieso kein Problem, super. Das sind die wichtigsten Sachen, die man dabei berücksichtigen sollte, wenn man feste Kleber oder solche Sachen miteinander verbinden will.
Danke an Helge. Übrigens, wenn ihr Fragen habt zu allen Bootsbauthemen, steht euch von der Linden telefonisch jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und berät euch gerne. Einfach anrufen unter 0281 3383 300. Es ist immer besser, einen guten Rat vom Experten einzuholen, als sich irgendwo in Foren schlau zu machen oder irgendwo Quatsch aufzugreifen. Also ruft gerne an oder guckt in die Shownotes, da verlinken wir die Seite www.vonderlinden.de. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast und die Werbung ist nun zu Ende.
Danke, Helge. Wahrscheinlich würde Helge sagen, mach das nicht bei den Temperaturen jetzt. Ich habe auch mit Epoxy gearbeitet, gerade am Wochenende. Ach komm, ich mach mal. Ich muss immer drüber nachdenken, was ich in meiner Kolumne mache. Ich schreibe mal am Freitag drüber, wie man seinen Sohn zum Bootsbauer macht. Ja. Ist zwar kein Segelboot, aber wir haben hier gerade mit Epoxy hantiert und sowas. Der hat Anja gestern erzählt, wie das mit dem Harz und dem Härter funktioniert mit 5. Das finde ich großartig. Das ist geil.
Ah, hast du noch Hoffnung?
Ich hab ja mal über die Kathi Sark geschrieben. Die ist abgeschlossen. Eigentlich
das Projekt.
So, ja, das Projekt ist abgeschlossen. Also alle Segel hängen. Ich habe 1000 Leinen eingeschoren und dann war alles fertig. Ich war total glücklich. Dann bin ich mit meinem Hemd an dem Bugspriet einen Klüverbaum hingebunden, hochspät, hab den abgebrochen und jetzt musste ich vorne 20 Leinen kappen.
Ich bin mit Hemd hängen geblieben, das ist aber, ja geil.
Steht an der Fensterbank, also wir haben ja so, wir haben ja so ein, ist ja so loftig hier, du kennst es ja.
Mhm.
Wir haben eigentlich nur so, ist zwar nur erster Stock, aber wir haben nur so große Dachfenster, so schräge. Mhm. Und eine Fensterbank und da steht die Kathi Sarg drauf.
Ja, super.
Ich rausgeguckt, wollte gucken, wie hoch der Schnee ist und dabei bin ich mit meinem, hat sich das Ding im Hemd angehört. Aber ich habe ein anderes Modellbauprojekt gerade gemacht, echt wahnsinnig toll geworden. Auch um meinen Sohn das mal näher zu bringen und das schreibe ich mal am Freitag drüber.
Ja,
ich
herrlich, herrlich, ganz herrlich. Aber sag nochmal, hier Eis, muss man auch, ja. Die Bilder, Kerte Minder sind gerade, die sind ja gerade eben reingekommen.
Genau, genau.
Das machen wir morgen irgendwie nochmal. Also das ist echt faszinierend und ich habe sowas schon mal gesehen, ich weiß von vor zig Jahren, das war tatsächlich bei den Great Lakes und das ist dann, da ist natürlich auch Süßwasser, also da, ja, Nordamerika, Kanada und dann war dieser Sturm und das ist ja fast in der Luft dann gefroren quasi, ja. Auf der Leeseite und dann sahst du die ganzen Schiffe, das waren so richtige Skulpturen, das waren noch extremer, ja, aber so ähnlich sind jetzt
wie in Kerteminde jetzt.
Genau.
Was ich bemerkenswert finde, dass jetzt an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern relativ viel Eis ist, das wundert mich jetzt nicht, weil da ist ja der Salzgehalt niedrig.
Ah,
als ich zum ersten Mal da meine Schwiegereltern hatte, irgendwie so einen Wohnwagen und als ich das erste Mal auf Usedom ins Wasser gesprungen bin, habe ich dazu, ist das hier Süßwasser? Du schmeckst es gar nicht. Aber in Kerteminde ist der Salzgehalt halt echt hoch, muss man sagen. Also verhältnismäßig hoch.
Ja, stimmt, das ist das eine. Ich habe auch eine Eiskarte gesehen parallel, dass diese ganze, was ist da oben? Ringkjøbingfjord? Ne, Limfjord.
Limfjord, ist der ist da auch oben. Zugeschaltet.
Der ist tatsächlich, da ist eine ganz rote Fläche, das scheint ziemlich doll zugefroren zu sein. Mhm. Das hat vielleicht ja auch, da wird auch nicht so ein hoher Salzgehalt sein, ne? Da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Und deshalb auch Schlei und so, ne? Das ist ja, das
aber da ich bin froh, wenn ich solche Sachen höre und wenn ich mal ein Modellbauprojekt mache und mich nicht mit so Leuten rumprügeln muss, wie ich jetzt gerade hatte.
Tja.
Alter. Wir reißen es nur kurz an. Wir hängen ja da mit mehreren Leuten dran und recherchieren, aber wir haben jetzt schon überlegt, ob wir das, die Recherche nicht einfach einstellen und mal eine Behördenmeldung machen, weil da läuft, glaube ich, einiges schief nach unserer Vermutung.
Sag doch mal kurz,
aber Carsten,
geht.
Wer hat das beste Gespür, wenn was nicht stimmt?
Ja, stimmt. Sag nochmal kurz, skizziere das nochmal.
Naja, auf Mallorca ist eine Yacht gestrandet, relativ spektakulär, weil es eine Dübel- und Jesse-Yacht ist, 28 Meter, die Accor. Mhm. Und das Lustige ist, ich hab mich dafür interessiert, weil Kai-Uwe Eilt von Ilensee, bei dem meine Gisela liegt, der da so Holzboote baut und sowas, ganz tolle Sachen, müssen wir auf die Seite gehen, Ilensee-Boote. Also er macht jetzt Motorboote, aber macht auch tolle Refit-Projekte mit Holz. Der kommt halt von Dübel und Jesse. Der hat halt sein ganzes Handwerk, jahrelang war der bei Dübel und Jesse, als es die noch gab. Und dann habe ich ihn dazu gefragt, ob er das Boot kennt. Und sagte, ja, klar. Und hat er mir erzählt von dem, das war auch sehr lustig, von dem Käufer. Es war ein reicher Engländer, der so im Ölbohrplattform-Business war und mit Wiggy Thatcher bekannt. Und Kai Uwe, das war irgendwann in den 80ern. Und er meinte, es waren halt andere Zeiten, sagte er. Der hatte sich extra für die Werfbesuche einen Rolls-Royce auf die Insel Norderney gestellt.
So herrlich.
Damit er da auch standesgemäß zur Werf fährt, den Kilometer. Also nicht anders. Und da kamen wir mit Säcken voller Geld an, aber das war halt damals so.
Mhm.
Und der kennt die hieß damals, ich habe es vergessen, es steht im Artikel, Twirly Bird oder sowas.
Mhm.
Twirly Bird. Und dann ist dieses Boot jetzt im Sturm. Es war ja auch nochmal heftig da, dieser Zyklon.
Ja, überall im Mittelmeer, Sturm, ne? Andauernd.
Genau,
ja.
Ist auf Mallorca, auf der Ostseite von Mallorca, an den Strand gesprüht worden. Und ich sah das von einer Österreicherin, die da mittlerweile lebt, Angie Kirchhofer, die Fotografin ist. Die macht aber jetzt keine Yachtfotografie, sondern die macht so also People-Hochzeiten und sowas. Und die hatte das Boot so fotografiert und ich dachte noch so, das ist eigentlich krass, weil das so, wie habe ich das genannt, zwischen Dramatik und maritimer Ästhetik irgendwie. Und dann hat die immer darüber geschrieben, dass sich der Kapitän mit, und dann hat der Kapitän dieser Yacht, das war ja erst gar nicht spektakulär.
Ja, das war sogar Bild und Mallorca-Zeit und das ging ja schon dann hier.
Ja, da lag halt ein Boot auf dem Strand,
das
hat man halt im Moment oft.
Allein das, das war einfach.
Aber da war jetzt nichts irgendwie faul. Und dann habe ich diese Voicemail gehört.
Die fand ich faul.
Und
dann habe ich mich dahinter geklemmt und habe ich erst alleine recherchiert, dann wurden wir ja immer mehr, ohne zu verraten, wer da alles mit drin hängt. Und dann habe ich irgendwann diesen Kapitän mit dem telefoniert und der hat mir seine Geschichte erzählt. Und was mir aufgefallen ist, wenn du so ein Schiff als Kapitän führst, sprichst du anders. Also der hat nicht einen seemännischen Begriff benutzt, gar nicht. Der spricht so völlig unseemännisch, also wie so ein, ja, also gar nicht, also eine andere Sprache als die, die man eigentlich da gewohnt ist. Aber gut, das kann ja so sein. Und es gab einige Widersprüche schon in diesem Gespräch mit mir und der Voicemail, wo ich aber nicht drauf eingegangen bin. Und dann hatte ich Kontakt zu Locals da in der Ecke, also zum Fischer. Und dann haben wir auch untereinander Leute, haben sich Leute bei uns gemeldet und aufgrund der Berichterstattung. Und wir hatten denen auf einmal ganz viel zu tun. Und dann habe ich ihn abends nochmal damit konfrontiert und habe gesagt, du sag mal, weil ein Fischer, ein Local, der da der Anwohner ist, der das alles gefilmt hat, gesagt, der war nicht an Bord. Weil er hat gesagt, er wäre an Bord gewesen, hätte sich dann in letzter Minute gerettet, hat eine Kopfverletzung gehabt. Und
ja, war ja ganz dramatisch.
Dann gab es eine Zeugenaussage, ich sage nicht, wem sie es gesagt haben, aber hat jemand gesagt, er hat ihn morgens getroffen, der kennt ihn auch, weil er hat noch eine Wohnung auf Mallorca oder eine Mietwohnung, oder irgendwo wohnt er jedenfalls auf Mallorca. Und dieser Kapitän Klaus F. hätte gesagt, er war gar nicht an Bord und der hat auch keine Kopfwunde. Und in einem Gespräch mit der Fotografin hat er eine Kopfwunde gehabt. Er hat gesagt, das käme davon, dass er sich da gerettet hätte. Und das roch alles irgendwie komisch. Dann habe ich ihn abends irgendwie konfrontiert. Auch ein Fischer, der gesagt hat wohl, ich hatte dann diese Aussagen gelesen und habe gesagt, ich schreibe dem nochmal, weil er morgens sehr auskunftsfreudig war, als ich erstmal beschwert, dass ich darüber berichtet habe. Ich habe gesagt, naja gut, ich meine, hast mit einem Journalisten gesprochen über deinen Fall und du wunderst dich, dass ein Journalist darüber schreibt für den Fall, das finde ich schon bemerkenswert. Und dann wollte er auch, dass wir sämtliche Berichterstattung einstellen, weil dann wurde er fuchtig, als er dann diese ersten Zeugenaussagen oder Aussagen, die bei uns reinkamen. Und da wusste er dann auch zum Teil keine Antwort. Er hat gesagt, die wollen mich alle diskutieren, was ich per se ein bisschen komisch finde, warum sollte die sollten da Locals gegen den irgendwie was haben. Und dann habe ich mit ihm, dann hat er sich beschwert, das ist eine dreier-eigene Gemeinschaft, dann hat er sich beschwert, dass er jetzt der dran wäre, weil er ist der einzige von den dreien, die eine Lizenz haben. Diese Geschichte dieses Kaufs klang auch total komisch für mich irgendwie. Und da habe ich gesagt, was er denn für eine Lizenz hätte. Und dann hat er wirklich, ja, die man braucht. Dann habe ich gesagt, was braucht man denn dann für so ein Schiff? Ich habe so getan, so bis ich wusste. Der so, ja, so segeln. Und da finde ich, wenn du Kapitän bist und hast Lizenzen, dann sagst du doch, ich habe das, ein Kapitänspatent, ich habe das. Du weißt ja, was du hast. Der wusste aber nicht, was er für eine Lizenz hat. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe nur die eine gemacht, die ich brauche, um dieses Schiff irgendwie auch auf hoher See zu segeln. Ich sage, was ist denn das für eine Lizenz? Also es interessiert mich einfach, weil ich das nicht weiß. Und dann, ja, segeln. Und dann hat er irgendwie, fiel ihm da, glaube ich, das ein. SKS, ich habe nur den SKS. Und dann habe ich gesagt, boah, das geht nicht, weil nur den SKS kann man nicht haben. Da braucht man auch einen anderen Schein noch. Ja, ob ich jetzt beim Verhör wäre, das wäre ja wie bei der Stasi. Und habe ich gesagt, du, dann lass uns das abbrechen. Und dann habe ich auch mich ein bisschen zurückgezogen aus der Recherche. Da kamen noch andere Sachen zu
tun. Ja, jedenfalls ist ein bisschen.
Die Sache stinkt zum Himmel. Ich glaube auch, wir verfolgen das gar nicht mehr. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Zwei Leute angerufen. Bitte?
Hast du denn eine Vermutung? Also die Sache ist ja jetzt im Endeffekt so, okay, das scheint, also die Frage war ja, wie ist das denn jetzt überhaupt an Land gekommen? Das war ja mal am Anfang die Frage, wieso liegt das Ding da? Klar, war Sturm. Aber jetzt im Nachhinein, warum gibt es da die...
Also die Fischer in der Region haben, in der Gegend haben seit Wochen drüber gesprochen, wann das Schiff mal auf den Felsen liegt.
Ja, ja.
Sturm. Das scheint, nach Zeugenaussagen, ich muss da mal vorsichtig sein, war das Schiff seit Wochen verlassen. Es gibt
Ein, das habe ich aber nicht, ich weiß nicht, wem gegenüber das jemand gesagt hat, dass der Motor wahrscheinlich schon seit ein paar Tagen kaputt oder seit Wochen kaputt sei. Das kann man natürlich alles nicht verifizieren. Das sind oft Aussagen, die kannst du auch nicht schreiben, weil man weiß es nicht. Das ist halt immer so eine Gratwanderung, was stimmt nicht und wer erzählt jetzt Quatsch gerade. Aber in so einer Gemengelage findet man halt, weiß man halt, was Quatsch ist und was nicht Quatsch ist. Und da ist halt viel Quatsch. Und dann kommen noch, hat ja auch einer, ist ja jemand tief in die Recherche gestiegen und hat mir diese Seite geschickt. Alter, wo dann auch noch der Typ, man weiß es nicht, ob er diese Seite gebaut hat. Es kann auch sein, dass der ganz übel verarscht wurde. Ich sage mal, meine persönliche Vermutung ist nein, der ist nicht übel verarscht worden. Aber das. Auf Facebook haben sich wieder diese Leute gefunden, die vom Algorithmus geschwungen, die gesagt haben, hier, Reichsbürger, was schreibt ihr für eine Scheiße? Nein, das ist ein richtig, wenn der diese Seite gemeint ist, das ist wirklich ein Hardcore-Reichsbürger, der das deutsche Recht nicht
So ein Link
anerkennt.
zu so einem Pasta, ne? Oder
Ja, Diplomatenausweis, Rechtsberatung und ein
ganz komisch.
Ausweis und Schengen-Staaten haben diesen Menschen sofort durchzulassen nach preußischem Recht. Und dann steht diese ganze Scharf-Nummer da, von der ich gar nicht weiß, was es ist, aber fehlt dann auch irgendwie George Soros und Bill Gates, habe ich nicht gelesen, aber das fehlt. Also die erkennen die Grenzen nicht an. Es gibt da jemanden, der schon verknackt wurde, diese Germaniten heißen die, unter dem das läuft. Dann habe ich noch, ach Gott, das ist alles, diese
Ja, aber
Geschichte ist so schräg, dass ich,
genau.
also wenn du sagst, was hast du für eine Vermutung? Ich habe
Ja.
keine mehr, außer, und das haben wir, glaube ich, alle,
Ja.
außer zu sagen, da ist mal was richtig faul.
Ja.
Und zwar,
Also es kann ja nur Richtung, ich meine, Versicherung oder Eigner oder warum sind da, ist das so krumme Geschichten
es
oder
scheint eine Dreier.
Besitzverhältnisse?
Es
Ja,
scheint eine
irgendwas stimmt da
Dreier-Eigner-Gemeinschaft zu
nicht.
sein. Ich muss
Die
jetzt
sich
ganz
aber
vorsichtig
auch
sein, was ich
schleusen.
sage, weil einen davon habe ich gegoogelt und also ich hab zwei gegoogelt oder gesteckt bekommen, wer es ist. Davon ist eine Geschichte schräg und die andere ist völlig schräg. Also da ist man eigentlich geneigt, dass man sagt, so jetzt schalte ich die Behörden ein, da passt was gar nicht. Ohne da näher drauf einzugehen. Das ist halt alles noch, es ist also schwer zu verifizieren, weil man müsste mit den Leuten sprechen, einer möchte aber anscheinend gar nicht. Und der andere ist nicht aufzufinden und es gibt einen Hinweis darauf, warum er nicht aufzufinden ist. Das wäre allerdings dann wirklich, also das würde meine Vorstellungskraft übersteigen.
Ja,
Ah, wie noch eine
ja,
Schwester
siehst
von
du.
einem vermeintlichen Eigner angerufen, der wäre doch so toll. Und ich habe
Ja.
gesagt, ich kann da nicht drüber reden. Also was soll ich Ihnen jetzt sagen? Es ist alles gut. Ich bin ja auch keine Behörde, die es aufklärt oder wir sitzen da mit ein paar Leuten dran und gehen da tiefer rein. Aber ich glaube, wir werden da jetzt nichts mehr machen. Das wird sich irgendwann mal zeigen. Da ist doch wohl offenbar jetzt die Polizei eingeschaltet.
Irgendwann ist die Kapazität auch mal erschöpft. Wir haben ja einige Geschichten drüber gemacht jetzt auch. Am Anfang war es eigentlich nur eine Yacht, die auf der Seite liegt. Man ist sehr interessiert, wie kommt es
Ja,
dazu?
ich war nur
Wie?
interessiert wegen dieser
Ja.
Dübel und Jesse, weil ich habe da
Ja,
durch
ist auch eine
meine
tolle Yacht.
Freundschaft
Das ist
mit
ja eine
Kai Uwe,
Traumyacht.
ja,
Ja,
super,
die
super.
sieht super toll aus. Ja.
Will ich sofort nehmen.
Ja. Kannst du machen, ja. Ja.
Aber gut, das ist,
Ja,
es
ist
ist
ganz
halt
komisch.
echt in diesem, auch in diesem Bereich, ich meine, das ist eine Yacht, die echt Kohle kostet. Es gibt ja auch noch eine Crowdfunding-Nummer für die Bergekosten.
Stimmt,
Da sind
das war
jetzt
so ging das ja los.
600 Euro im Port. Da habe ich mich auch schon gewundert, weil der Typ,
Stimmt.
der diese Crowdfunding-Nummer hat, vor 4 Jahren schon mal eine Crowdfunding-Nummer für ein anderes gestrandetes Boot gemacht. Und ich meine, mit 600 Euro kriegst du jetzt diesen Kahn nicht vom Strand.
Ja,
Definitiv
definitiv.
nicht. Und das ist
Nee.
alles so, ich meine, das ist eine Yacht, die war gelistet mit 1,4 Millionen. Die kostet Unterhalt im Jahr sechsstellig. Ohne Frage. Und das ist wo ich gedacht habe, so, da ist doch irgendwas faul, wenn die jetzt Crowdfunding für die Bergung machen, weil so ein Kahn ist doch versichert. Und laut dem Gespräch mit dem
Ja.
Kapitän wäre sie dreifach versichert und seine Versicherung würde nicht zahlen, weil er die zu spät bezahlt hätte. Er hat mir auch gesagt, er ist pleite. Das hat er nicht nur mir gesagt, das hat er auch dem Mallorca-Magazin gesagt. Da hat er auch den gleichen Salm erzählt wie mir.
Ja, und der Fotografin, ich meine, so ging das ja im Grunde los, die war ja, hat sich auch mit dem getroffen, dann hat sie die Geschichte erzählt, die war ja auch spannend, weil es ja wirklich im Ton auch erzählt hat, wie er da von der Yacht raus und in den Wellen und sich dann da rausgeklettert und naja, und am Ende, naja, hat sie dann ja auch dazu aufgerufen, ja, dem armen Mann helft man dem mit dieser Crowdfunding-Seite. Also da wird es natürlich dann ja irgendwie auch fies und ich glaube, wir haben nachher hatten ja auch erst den Link dabei und dann haben wir natürlich irgendwie rausgenommen, weil das alles ein bisschen komisch ist. Ey, ja, also es sind wirklich von vorne.
Steht bis jetzt
hinten.
Ein Schild am Strand.
Aha.
So ein Klappschild, habe ich ein Foto geschickt gekriegt. Wir kriegen ja mal, es ist auch krass, was wir immer zugespielt kriegen. Diese Schwester von dem einen Eigner hat mich angerufen und meinte, habe ich gesagt, ich stecke da jetzt gar nicht mehr so tief drin, aber ich weiß von dem. Da sagt sie, woher wissen Sie das denn alles? Ich sage, sie glauben gar nicht, was wir immer zugespielt kriegen. Es war ja damals mit dieser Innung. Woher wissen Sie das denn? Ich sage, jetzt hat mir jemand geschickt. Also wir wissen gar nicht, was wir tagtäglich. Also, ja, wir haben gestern auch über eine Sache gesprochen und gesagt, wenn das stimmt, und es wäre auch eine krasse Meldung, kann man halt nicht verifizieren, aber was man immer so gesteckt hat, ist schon irgendwie krass.
Ja,
aber die Geschichte ist mir jetzt auch, muss man sagen, irgendwann ist mir auch egal, weil mir ist auch egal, ob jemand Reisbürger ist, soll er sein.
Ja, das
muss er sich selber mit rumprügeln, nicht ich. Ich werde da jetzt nicht, oder wir werden jetzt nicht tiefer nachgehen, wenn es irgendwas zu vermelden gibt. Wir kriegen ja genug Nachrichten, wir haben auch schriftlich alles, ist ja auch lustig. Man dann immer, dass Leute immer einem sofort schreiben und sagen, ich habe da. Aber es ist schon so jobmäßig, ist es wahnsinnig anstrengend. Sowas beschäftigt mich auch nachts. So.
Ja, natürlich.
Aber es ist auch cool, irgendwie so in so Sachen tief einzusteigen, auch wenn es jetzt nicht so eine tolle Geschichte ist. Aber es ist in diesem Yachtbereich gibt es immer so schräge Geschichten, auch in Nummern, wo man eigentlich total viel Geld, ein Freund von mir war mal als Kameramann auf Hawaii, da lag auch einer irgendwie, da war das Boot an Land, ein Riesenschiff aus Alu auch, ein mega teures Schiff und der hat dann irgendwie, boah, was für ein geiles Schiff und der hat irgendwie das Unterwasserschiff geschliffen und so, der Typ war irgendwie auch total nett und dann waren die abends im Bier und hat der dem, es war ein Schweizer, gesagt, ja, könntest du mir würdest 5.000 Schweizer Franken würde ich dir geben, wenn du für mich in die Schweiz fliegst und da ist eine Lebensversicherung, die könntest du in bar mir mitbringen. Und der so, nee, aber der Typ war komplett pleite, der war auf Weltreise, hat ein wahnsinnig teures Schiff gehabt, wo aber auch schon, steht es hier raus, da waren schon Kosten aufgelaufen von der Werft und der war komplett pleite und hat irgendwie windiges Geld in der Schweiz, das gibt es echt auch nicht zu selten.
Nee, wahrscheinlich.
Oder es gibt die andere Nummer, jetzt bist du wieder im Spiel.
Ja.
Mein früheres Lieblingsthema, Perini Navi, Bayesien.
Ach so.
Das, ja, da ist jetzt auch Streit, ne? Aber da geht es um 450 Millionen.
Ja, dass das nochmal aufploppt irgendwie, dich jetzt auch irgendwie, das war ja relativ kurzfristig. Da geht es im Endeffekt darum, dass jetzt die Werf Perini Navi, die ja zur Italian Sea Group gehört.
Der übernommen wurde von denen, ne?
Genau, schon seit ein paar Jahren. Und die wollten das ja eigentlich ganz, ganz gut wieder aufmotzen, sollen wohl auch ganz gute Abschlüsse gehabt haben, also Boote, die jetzt da gebaut sind, ist ja auch ein großer Name, Perini Navi, diese ganze Superjachtszene, ne?
Ja, klar.
Ja, aber nach dieser ganzen Nummer da, wo ja auch die Untersuchungen ergeben haben, dass es vielleicht alles nicht so richtig super war. Also,
na gut, die Briten haben ganz klar gesagt, irgendwie, das war ein konstruktives Problem.
Also, ja, genau.
Kiel oben oder unten, aber das ist einfach ein konstruktives Problem gewesen. Das Stabilitätsproblem war es.
Genau, und das ist ja jetzt noch nicht, ich meine, wie gesagt, das ist gerade 21 ist Perini Navi erworben worden, auch die waren schon mal insolvent damals, dann haben sie die da quasi rausgelöst und und so ein Vorfall wie jetzt, oder so ein Bericht, den du gerade erwähnst, der ist natürlich der Killer für so eine Werft, weil das ja Reputation ist, ne? Und jetzt ja, sagen sie aber.
So ein Schiff sinkt, ist ein Killer für die Werft, natürlich.
Total. Und ja, okay, wenn er jetzt, wenn das sinkt, weil da einer das Luke aufgelassen hat, okay. Aber da steht ja nun wirklich, das sind einfach technische Aspekte Marine. Unfalluntersuchungsstelle, diese MAIB hat das ja nun klar, sag ich mal, gesagt, dass es wohl das Thema ist. Naja, und das, jetzt sagen die quasi, wenn ich das so in der Kürze sage, das ist rufschädigend und die, das stimmt so alles nicht, sagt die Werft und klagen jetzt, das war ja auch in der Überschrift, war das ja so ein bisschen Effekthascherei, verklagen die Witwe. Das hört sich natürlich auch irgendwie gemein an, aber ja, die Witwe, die ist halt immer noch, der gehört das ganze Unternehmen und das von diesem Mike Lynch und der hat natürlich eine ganze Menge Kohle gehabt, die hat das ja geerbt und da ist natürlich was zu holen und da wollen sie im Grunde ranhalten. Ne?
Ich glaube nicht, dass das um Geld zu tun hat. Ich habe, die haben ja, Pirini Navi hat ja schon mal jemand verklagt im Zuge dieser Geschichte und zwar die New York Times. Die damals nämlich geschrieben hat, dass es vermutlich Stabilitätsprobleme gab. Und da haben sie die New York Times auf Rufschädigung verdient. Da sind sie auch krachend gescheitert, auch auf 300 Millionen Euro Verlust oder Schadenersatz.
Ja.
Haben sie auch verloren. Damals habe ich mit jemandem gesprochen aus der Branche, der sich in dieser Szene auch sehr gut auskennt und der meinte, naja, das ist ein kranker Hund, der jetzt irgendwie anfängt zu beißen, weil man ihn in die Ecke getreibt, das ist der übliche Reflex. Das ist ganz klar, das ist ein Stabilitätsproblem gewesen. Damals vor der Untersuchung. Und ich würde auch mal, ich persönlich würde auch sagen, naja, die suchen jetzt ihr Heil im Angriff, irgendwie sich da freizuschaufeln, weil ich meine, für die Werft ist, ich gönne denen das auch gar nicht. Das sind ja tolle Schiffe, also rein optisch. Hm. Natürlich blöd, wenn so ein Ding nicht stabil genug ist in so einem Sturm.
Also ja, und das heißt
blöd,
ja auch nicht,
muss man sagen. Das ist ja nicht nur blöd, sondern es sind ja auch Leute ums Leben gekommen. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Spaß. Nee,
aber es heißt ja auch nicht, dass alle anderen auch runtergehen, ne? Das muss man ja immer sagen.
Genau,
aber
genau,
ist natürlich ja auch eine Marke, ja, ja.
Genau, das war ja so ein. Es gab ja mal dieses Stabilitätsbuch, das gibt es ja. Und offenbar ist das dem neuen Eigner gar nicht ausgehändigt worden.
Ja.
Und damals hat Pirini Navi ja auch versucht, dem Kapitän, diesem James Cutford, ihn verantwortlich zu machen. Der hat alle Luken aufgelassen. Das hat sich ja erledigt, seit das Schiff geborgen wurde. Das war alles sauber. Der hat überhaupt keinen Fehler gemacht, der Mann.
Also, ja, aber der immer noch welche, wird auch verklagt. Ne? Also das ist ja interessant. Die Kohle,
ja, weil
er,
die versuchen,
ne?
Es natürlich.
Ja, ohne
es
Frage.
Es geht denen um ihren Ruf, das geht nicht um Kohle. Weil
ja,
die sind eh am Ende. Die haben kein Schiff mehr verkauft seitdem.
Nee, die haben tatsächlich, das gucke ich auch mal, die Aktie der gesamten Werft da von TIA ist um 46% eingebrochen.
Nein, würdest du jetzt eine Pirini Navi kaufen?
Nee, natürlich nicht, aber das ist natürlich.
Ich bin auch, ich hab Abstand davon.
Ich wollte gerade.
Ich deshalb behalte ich jetzt Gisela. Weil ich dachte, nee, Gisela kippt wenigstens geplant um.
Das ist schon. Aber ich frage mich immer, wie sowas funktioniert. Wenn, also für unser eins liegt da der Fall ja relativ klar oder für viele andere auch. Aber trotzdem, wie kann man denn trotzdem klar? Da wird ja auch Geld verbrannt. Also irgendwas, entweder finden die da eine Lücke. Also eine Strategie, das muss mir mal ein Jurist erklären. Keine Ahnung, wie man das dann trotzdem machen kann.
Vor Gericht wirst du in Gottes Hand.
Wahrscheinlich.
Das passt ja dann da sehr gut zusammen. Ja, ich glaube, die versuchen irgendwie Schadensbegrenzung damit. Also, ich glaube nicht, dass die da einen Pfennig sehen. Wenn,
eine PR-Geschichte.
Man guckt ja einmal, wenn diese, man ist ja, du bist ja auch ein Verteiler davon, da MIAB, von den Briten. Und immer wenn kommt irgendwie Investigation, bla bla, Report, dann denkst du, oh, Bayesian, nee, ist wieder Anton Fischer, der abgesoffen ist.
Ja.
Man rechnet da ja täglich mit. Aber der Zwischenbericht war schon relativ eindeutig und wirklich hinter hervorgehaltener Hand sagt jeder, na gut, es gibt immer noch die, es ist aber immer so, die dann auf jedem Bericht von Facebook sagen, der Kapitän hat Schuld, weil er hat den Kiel nicht runtergelassen, der Kiel war halt oben.
Ja.
Das ist völlig unerheblich. Das hätte auch nichts gebracht. Das war ja kein Ballastkiel. Also es war der unten, das war nur noch ein Schwert, was unten rausguckte. Das ist ja, muss man sich vorstellen, als ob da so ein riesen T-Kiel runtergefahren worden. Der Ballast ist oben und das Schwert ist unten. Das hätte das Schiff auch nicht gerettet. Sagt ja auch die britische Untersuchungsbehörde.
Ja, eben. Das ist ja, das brauchen wir gar nicht nochmal neu. Das ist ja eigentlich relativ klar. Deshalb haben wir auch viel darüber berichtet. Aber deshalb ist das für mich immer noch ein Fragezeichen, wenn die Fakten ja offenbar, scheinbar so klar sind, dass man dann trotzdem klagen kann. Und naja, aber irgendwas werden sie vielleicht bei gedacht haben, keine Ahnung. Oder wir werden dann irgendwie sehen, ja, vielleicht kommt das später dann bei raus.
Vielleicht dauert es noch 100 Jahre. Weißt du, warum ich das jetzt gesagt habe?
Nee.
Überleitung.
Hast du wieder eine Überleitung?
100 Jahre Sekoma, danach kommen wir wieder.
Ha.
Unser Podcast-Partner Sekoma feiert ein besonderes Jubiläum. 2026 wird die Bernhard Apparatebau GmbH genau 100 Jahre alt. Das Unternehmen wurde 1926 von Karl Bernhard gegründet und nach dem Unglück der Pamir neu ausgerichtet. Von da an stand die Sicherheit auf See im Mittelpunkt. Das Ergebnis kennt heute jeder, der auf Booten und Schiffen unterwegs ist. Sekoma, eine Marke, die seit Jahrzehnten Standards setzt, wenn es um Rettungswesten geht. Entwickelt und produziert von einem Familienunternehmen in Holm bei Wedel, das Verantwortung ernst nimmt. Seit 100 Jahren und für die nächsten 100. Geht nur auf die Website oder klickt auf den Link in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
So, das waren 100 Jahre Sekoma im Schnelldurchlauf. Wie komme ich jetzt von, ach so, doch, ich weiß, wie wir waren bei der Belizien. Das hat ja mit Geld zu tun, solche Superjachten.
Mhm.
Und Superjachten sind ja oft in der Hand von Russen. Das Stichwort ist Russe. Das ist dein Stichwort, Carsten.
Boah, was für eine scheiß Überleitung.
Das Straflager,
geht,
ne?
Ja, es geht gar nicht um, ja, okay, es geht um Russen natürlich, aber jetzt, da haben wir ja auch viel, da musste ich eben auch dran denken, als du sagtest, wir haben ja öfter über die, weiß ich, Comanche geredet, die ja Sidney Hobart gewonnen hat, wo dann ein russisches Eignerkonsortium hin, oder diese andere Club Swan 125, die ich noch in Barcelona immer von meinem Büro aus gesehen habe, beim America's Cup, die dann auf der gegenüberliegenden Seite aufgebockt stand, weil ja, wegen Sanktionen, das gehört auch im Russen, ist eigentlich die schnellste Einrumpfer oder sollte es im Grunde sein. Ich habe den vor ein paar Tagen nochmal irgendwo ein Video gesehen, wo das Ding tatsächlich in Gurten hängt, so als ob es tatsächlich wieder ins Wasser kommt nach einigen Jahren, aber habe da nichts weiter zu gefunden, muss man mal, auch mal beobachten. Also da ist ja genau auch so ein Thema, die ja, es geht um Sanktionen, Schiffe werden an die Kette gelegt und dann wird wieder verschleiert, wem das Ding eigentlich gehört, was auch immer. Schöne Yachten, aber manchmal ist da eben ein bisschen was ja, krumm, was dann auch die Eigner oder ja, die Eigentumsverhältnisse irgendwie angeht. Nee, ist eigentlich eine ganz andere russische Geschichte. Die war am Anfang auch, lief die wirklich die überall, na nicht überall, aber international, Mainstream, Medien. Du denkst, was ist das für ein bekloppter amerikanischer Einhandsegler, fährt, hat die Liebe seines Lebens in Russland gefunden und da dachte er sich, er segelt einfach mal nach Sotschi, also von Amerika aus. Und Internetbekanntschaft und will die finden. Und das Ergebnis ist dann, naja, der wird in Sotschi festgenommen, hat noch eine Knarre an Bord mit, hat sogar eine richtige, so eine Rifle, also eine Langwaffe und aber auch eine Pistole, glaube ich. Dann haben sie ihm da gesagt, okay, wegen Waffenbesitzes kommst 5 Jahre ins Straflager. Ich fand ich, hä? Komische Geschichte, ne? Also Liebesgeschichte.
Wahnsinn, ja.
Und die war, also das war tatsächlich, aber das ging dann auch so rum. Ich meine, da muss man ja auch mal wieder sagen, Russenpropaganda oder wie auch immer. Also das haben sie ja irgendwie hingekriegt, dass die Geschichte so erzählt wird, wenn man da jetzt nachgeguckt hat, was da jetzt wirklich hintersteckt. Also die Geschichte stellte sich ja dann ganz anders dar. Also ich meine, Fakt ist, der Mann, ein 58er Einhandsegler, Charles Wayne Zimmerman. Genau, der ist mit seiner 35 Fuß. Also der ist im Grunde, ist der, wenn ich das richtig verstanden habe, ist der los in USA. Okay, machst du jetzt auch ja nicht ständig, aber der hatte tatsächlich einen Job oder war ob er dann einen festeren Job hat, dann hier in Neuseeland. Das ist natürlich ein weiter Weg. Nur aber er hat sich dann so auf den Weg gemacht und wollte dann aber tatsächlich so quer Suezkanal und dann runter Richtung Pazifik. So, und dann war er da aber irgendwie angekommen übers Mittelmeer.
Wieso fährt er denn von Amerika über den Suezkanal nach den Pazifik?
Ja.
Wieso,
ja,
wieso geht denn der nicht durch den Panama-Kanal? Und, oder
nee,
oder
meine ich Panama? Nee, nee.
Du meinst Panama?
Nee, nee, nee.
Wieso,
ich
dann fährt er erst drüber nach Europa,
ja,
und dann,
genau,
runter?
Ja, war die Geschichte, dass er erst, hatte wohl Zeit und wollte vielleicht
auch, ach so,
dann Mittelmeer oder keine Ahnung. Jedenfalls Endziel war irgendwann, soll Neuseeland gewesen sein. Das war jetzt gar,
okay,
nicht mehr so das Hauptding. Und da wir, jedenfalls war dann die Geschichte, dass es dann eben Mittelmeer war. Und dann hat er gesagt, ah Mist, gerade ist doch da, ich glaube im Januar war er dann da, ist irgendwie ganz blöd jetzt mit Israel und Gaza-Krieg. Da wartet er vielleicht,
ja,
ein bisschen. Und dann ist er da irgendwie rumgefahren, ist dann auch Bosporus und ist da irgendwie, naja, war glaube ich gerade durch den Bosporus durch. Und dann haben sie ihn aber direkt, ja, die Russen eingesammelt. Und dann gibt es irgendwie, hat er auch ein Foto gepostet oder hat seiner Schwester geschickt, wie er dann von so einem...
Im Schwarzen Meer oder wo war das?
Ja, ja, ist er
ja,
da.
Muss
ne?
Sein, genau.
Ja, genau, genau, ja. Schwarzes Meer, genau, da, direkt auf der Ecke. Aber eben alles in der Zone internationale Gewässer. Da waren keine Russengewässer, so wie er das eben beschreibt. Aber es ist von einer russischen Fregatte, die sagt, hier anhalten, fahr uns mal hinterher. Und naja, das konnte er sich jetzt auch schwer gegen wehren, hat dann eben noch
das
ein Foto.
Das willst du auch nicht.
Foto seiner Schwester geschickt. Hier, die führen mich hier gerade ab. Also musste, glaube ich, wie lange war das? 22 Stunden oder so? Haben die ihn quasi, oh, eskortiert nach Richtung Sochi.
Wow. Oh.
Und naja, und da haben sie ihn dann eben, ja, ich sehe jetzt irgendwie Bilder von der Munition und was auch immer, ja, Waffen, klar, ist ja dann, die Vorwürfe waren dann relativ klar. Ich habe das auch nachher in einem US-Segelblog nochmal gelesen, der hat dann gepostet, hat mal geguckt, wer denn, also der Name dieser vermeintlichen Liebe wurde dann auch genannt. Ich glaube, Evil Elena oder so hieß sie dann. Evil Elia, die aber auch gar nicht in Sochi dann irgendwie wohnte, hatte so einen Screenshot von
der kannte die gar nicht. Der kannte die übers Internet.
Ja, er hat ihr wohl mal vor drei Jahren oder so, hatte schon mal Kontakt gehabt und hat ihr irgendwie, ob er ihr Blumen geschickt hat. Den Kontakt gab es wohl, den bestätige ich, aber der ist schon vor drei Jahren gewesen. Aber der hatte eigentlich keinen, das haben sie wahrscheinlich, ich meine, die checken ja dann, wer, also die Russen checken dann eben, wer wie Kontakt hat oder auch, oder es hieß dann auch, dass diese Elia auch bei einer Steuerbehörde gearbeitet hat, aber dann musste man, hat ein Foto, also in diesem Blog ein Foto von deren Website geschrieben, das ist dann so ein, naja, das sieht nicht nach einer Steuerbehörde aus, sondern sehr freizügig, ja, sich präsentierenden Frau, eben evil-mäßig. Und naja, und die hat dann gesagt, ey, der hat mich hier kontaktet. Also die konnten diesen Kontakt nachvollziehen.
Mhm.
Das sieht jetzt aber auch nicht aus nach so einer Tiefliebe. Ich keine Ahnung. Jedenfalls dieses Konstrukt, was wir auch gerade machen, wenn man denkt, ah, der wollte da wirklich hin. Das haben die so gesagt, so 1:1, das ist genau der Vorwurf, der wollte dahin, aber wenn du dieses Foto siehst, naja, das sieht nach einer professionellen aus, sagen wir mal so, um es vorsichtig zu nennen, und die ja auch gar nicht in Sochi lebte.
Das gibt es ja oft auch so, ja, Heiratsschwindler, die dann, oft sind das ja Frauen, die dann so Typen die sagen ja, es sind reiche Amerikaner und lernen sich über das Internet kennen und bla.
Ja,
wenn ich jetzt irgendwie, ich habe das ja auch gesehen, wenn ich jetzt Chuck sehe.
Ja.
Also so eine gewisse Art von Selbsteinschätzung ist ja auch schon mal super. So, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Obwohl, ich bin das beste Beispiel, dass man auch als Honk so eine tolle Frau kriegt, finde ich. Das ist aber auch eine Ausnahme. Warum sollte jetzt, das ist ja eine gut aussehende, also sehr attraktive, sich sehr präsentierende Frau, russische Frau, junge Frau im Internet. Warum sollte die denn sagen, Chuck, ich hab dich, also warum sollte die mit dem denn eine Beziehung eingehen, wo die 500.000 Männer um sich herum hat, die wahrscheinlich Weißt du, was ich meine?
Ja, richtig.
Warum sollte das? Das ist immer so, dass Leute darauf reinfallen.
Ja, aber das ist ja die Frage. Das glaube ich eben nicht. Also ich glaube, du hast recht. Normalerweise so könnte das gesehen werden. Das werfen sie ihm ja auch vor. Dieses Konstrukt machen ja auch die Russen. Das ist ja ganz klar.
Ja, da
aber
bin ich,
der ist ganz Russe jetzt. Der ist da nicht hingefahren. Das ist im Ende, also deshalb, das ist totaler Quatsch.
Das ist eine Behauptung.
Das ist eine Behauptung von den Russen, weil die natürlich sagen, deshalb ist er dahin. Und natürlich steht dahinter, ich meine, ich weiß nicht, ob das noch im Kopf hast, also ich habe das ein bisschen verfolgt, es gab doch so eine amerikanische Basketball-Griner oder so hieß sie. Oder es gibt ja auch mehrere Amerikaner, die, es ist doch schon fast, dass sie die dahin locken. Jedenfalls haben sie die irgendwie mit Gummibärchen, wo irgendwie Hasch drin war oder so, haben sie dann festgehalten. Die war ja jahrelang in Russland, weil die spielen teilweise in ihrer Women's NBA, der Women WBA oder der Frauen Profiliga in den USA, die reicht ja nicht für eine ganze Saison und dann haben sie den Rest der Saison in der russischen Liga gespielt. Das machen viele, auch von den Deutschen, glaube ich, haben das auch welche mal gemacht. Jedenfalls hat die da gespielt. Ja, und dann haben sie sie festgesetzt und mit der wegen des Vorwurfs Hasch da im Gummibärchen, was auch immer. Im Endeffekt war das nachher einfach ein Faustpfand, um irgendwelche anderen Leute auszulösen. Und das ist in diesem Fall offensichtlich auch das Gleiche. Also die haben den jetzt im Grunde da in Gewahrsam, haben ihn dann offenbar in eine Falle gelockt. Und jetzt, ja, das geht ja, was sie immer meinen, also es wurde jetzt auch schon beim Witkoff, dem US-Minister, der ja auch so als Sonderbeauftragter das von Herrn Trump irgendwie auftritt, also da wurde es auch schon anhängig der Fall und das wollen ja, glaube ich, die Russen auch, dass sie irgendwas in der Hand hat und wo sie was mit auslösen können, das Muster scheint relativ klar zu sein.
Die haben einfach irgendeinen Amerikaner gesucht, den sie sich packen.
So, und das ist jetzt passiert, der sitzt da und jetzt warten natürlich, es gibt ja auch jetzt Aktionen, seine Schwester ist da richtig aktiv, Bring Chuck Home hat so eine Seite aufgebaut, wo dann sich natürlich dann Leute auch jetzt für ihn einsetzen und die erhoffen sich natürlich von der US-Politik, dass da jemand auf den Fall aufmerksam wird und dann auch dieses Auslöseverfahren nachher dann stattfindet. Also krass, ist ja nun, was tagtäglich man in den Medien liest, in allen möglichen Zusammenhängen. Jetzt ist es eben auch einfach das gleiche Prozedere im Umfeld des Segelns da passiert. Also ja, völlig irre, finde ich. Das ist ja gar nicht jetzt mal irgendwie versteckt oder so, sondern das ist relativ offen nachvollziehbar. Und ja, der ist schon 225 Tage in Gefangenschaft. Also das ist ja alles
so lange schon.
Ja, das letztes Jahr schon. Na, wieso ist das jetzt hoch?
Aber sag mal, wieso ist der denn, der wollte doch durch den Suezkanal fahren nach Neuseeland.
Ja, das wird vermutet.
Warum?
Ja, der
wollte nach Neuseeland, sagte die Schwester, glaube ich, ausgesagt.
Ja, ja, genau.
Wieso fährt denn der dann ins Schwarze Meer? Weil das liegt jetzt nicht so richtig auf dem Weg.
Nee, aber das war jetzt quasi, der hatte.
Der wollte nur gucken.
Genau, der Zeittotische sagt, ich fahre jetzt gerade nicht durch, ist mir gerade zu heiß da unten, die bekriegen sich da alle, weiß ich nicht, mit Houthis hin und her. Und dann sagt er, boah, jetzt fahre ich da ein bisschen im Mittelmeer rum. Und er muss auch nicht irgendwie in russischen Gewässer gewinnen. Das ist ja die große Frage, ob die den einfach hätten durften.
Aber der ist schon durch den Bosporus da durch.
Da muss
hoch. Also im Schwarzen Meer war es.
Ja, genau. Aber das ist ja wer, der die sagt, wo man sagt, hey, ist er jetzt bescheuert? Klar, kann man im Nachhinein jetzt auch sagen. Aber dass die da jetzt die Leute einsacken, okay, ich würde jetzt auch nicht irgendwie nach in der Ostsee, nach St. Petersburg fahren oder.
Obwohl, super, Sevastopol soll super sein für die Jungen-Segeln.
Soll gut sein, genau, einmal mal rüberrutschen, wieder zurück.
Super, Sevastopol ist dann auf der Westseite, da ist dann immer Ostwind.
Geil.
Da hast du schöne Landabdeckung, aber hast draußen immer 4-5 Windstärken bei glattem Wasser. Also super Contender, Revierkasten.
Überleg dir das, oder? Muss ich mich gerade daran erinnern, wir sind ja damals zu DDR-Zeiten aufgewachsen, hatten ob die Trainingslager in Travemünde. Und da sind immer mal, ich meine, mein Papa war damals Coach von den NRW-Segler und dann sind
da Leute rübergeschmuggelt.
Ein paar von uns da abgetrieben, glaube ich, von Opti, dann sind da sofort die Hubschrauber aufgestiegen. Ne? War so ein kleines Trauma als Opti-Kids. Und das ist nicht so weit entfernt. Gott sei Dank haben wir das aktuell gerade nicht, aber Wahrscheinlich geht das in Sevastopol dann auch, wenn ich da mit dem Contender ankomme. Nee, muss ich nicht haben, muss ich nicht haben. Ja, ihre Wahnsinn. Geschichte fand ich und hoffen wir mal Daumen drücken, dass der bald wieder zu Hause ist, aber du willst ja da jetzt auch nicht, willst du dein Leben leben? Boah, klar, die Frage war natürlich wieder, wieso hat ein scheiß Ami Knarren überall mit? Aber man muss sagen, das ist ja eine große Diskussion unter Blauwasserseglern ja auch. Soll man Waffen denn mitnehmen? Genau. Und dann, wenn man gewisse Gewässer auf Langfahrt ist, dann, und ich glaube, als Amerikaner bist du noch eher dabei.
Genau.
Das scheint alles korrekt zu sein. Und dann, ja, im Nachhinein würde man jetzt sagen, okay, hättest du besser nicht mitgenommen.
Aber eine interessante Frage: Darf man denn, wenn ich jetzt Amerikaner bin, da darf ich ja Waffen, aber da brauche ich auch einen Waffenschein, einen Waffenbesitzschein oder so brauche ich da auch, ne?
Ja.
Ich denn dann in Europa mit der Waffe um? Ja, das gilt immer das Recht des Landes, ne?
Ja, genau, der wird hier nicht rumlaufen dürfen mit seiner US-Waffe, ne?
Aber auf dem Boot darf er wirst du es
haben dürfen, ne? Ja, genau, das wird ja aber.
Vermutlich im Schrank oder so, wie es so vorgeschrieben
vielleicht
ist.
Vielleicht hätten sie auch was anderes, vielleicht hätten sie auch Gummibärchen gefunden, wenn er die Waffe jetzt dabei hatte.
Ja,
ne? Also irgendwas hätten sie gefunden, aber ist schon krass.
Krass, ja.
Mal gucken, hoffentlich kommt er bald wieder irgendwie, also das scheint ja. Ist ja jetzt ja auch nicht irgendwie, wo wir gerade bei Superjachten waren oder so. Das ist echt eine 35-Fuß-Jacht alleine, die sieht ein bisschen runtergekommen aus, aber der scheint da sein Leben zu leben. Also und auch
ich habe eine Top-Überleitung jetzt.
Ja.
Wenn er freigelassen wird, wieder auf sein Boot zurück, der soll einen YouTube-Kanal machen, Influencer werden, weil es werden gerade Plätze frei. Ich meine, das ist jetzt nicht.
Stimmt.
Also mein Leben hängt jetzt nicht davon ab, so Dallas und Vagabond und sowas. Aber die großen, zwei der richtig großen, hören jetzt auf, ne?
Ja, wobei die Delos ja nicht richtig, die tauschen nur ihr Schiff. Also die haben ja tatsächlich so einen Erfolg, dass sie nach 15 Jahren ihren Einrumpfer loswerden. Achso,
das habe ich, okay, das ist,
ja, genau.
Also ich habe jetzt gerade so im Wurst gehangen, okay, ich hatte gehört, das ist jetzt Änderung. Auch Ende. Nee, das mit dem Boot ist Ende, okay.
Ja, und die haben es tatsächlich auch so wie Cliffhanger-mäßig, manchmal ein bisschen nervig verkauft, da finde ich jedenfalls, und jetzt, wir haben eine ganz große Ankündigung zu machen. War aber, Mikko hat das ja geschrieben, eigentlich ganz süß, weil die Geschichte ist, dass das tatsächlich diejenigen zurückgekauft haben, von denen sie das vor 15 Jahren gekauft haben, ihren SV Delos, so heißt ja auch ihr Projekt da. Und das ist wirklich eine ganz süße Wendung, erst dachte ich auch, aber die haben tatsächlich dann einen One-Off-Katamaran im Bau, wo sie auch selber viel, also sie müssen eine Menge Kohle mit verdienen, das wissen wir ja alle, dass wenn das gut funktioniert, dann scheint das hinzuhauen. Und aber auch in dem Bereich dann, naja, und das insofern machen die schon weiter, aber die anderen, genau, unsere Vagabonds, und ich muss ja sagen, ja, in Elaina habe ich mich schon so ein bisschen verliebt. Das darf mich jetzt, darf meine
Mann darf gerade Frau hat nicht hören. Geburtstag gehabt, jetzt kennt schon wieder.
Genau,
das ist gerade nett gewesen und jetzt bist du schon wieder hängt schon wieder an anderen Schürzen.
Nein, die ist aber echt ganz, ich finde, die begleiten wir ja von Anfang an und die machen das echt ganz süß.
Ja.
Und natürlich weiß man auch, dass die solche Influencer-Geschichten über äußere Reize funktionieren, aber das ist ja auch nicht nur sie, sondern
war bei mir damals auch so.
Bei dir auch.
Ach nee.
Aber ihr Typ ja eben genauso, der macht ja auch irgendwelche Episoden von Workouts auf dem Boot und was er genau isst, die haben also das finde ich schon irgendwie alles sehr glaubwürdig. Also wie gesagt, das zeigt ja auch der Erfolg. Ich finde, man kann sich das gut angucken, auch wenn man weiß, dass die Sachen verkaufen. Aber die Geschichte ist, die gehen wirklich auf den Bauernhof jetzt. Das fand ich schon erstaunlich.
Aber Influencer sehen dann auf ihrem Bauernhof auf? Auch?
Ja, das ist die Geschichte. Ja,
das ist das Ding. Die müssen natürlich alle irgendwann gucken, wie machen wir eigentlich weiter.
Ja, klar.
Und so, weißt du, wenn du dann irgendwie so schreppelig wirst mit meinem Alter, wenn du so aussiehst, wie ist, dann guckt dich auch keiner mehr. Spätestens dann musst du, viele machen ja dann Vanlife, das habe ich bei, wie heißen sie hier, Elena und Ben.
Ach, Ben,
der ehemalige Send.
Stimmt.
Sailing
Conductor. Der Ex-Sailing Conductor.
Einer der Sailing Conductor. Konduktoren.
Stimmt.
die sind ja auch ganz groß drin. Man, da kannst du auch, glaube ich, Merchandising kaufen, Klamotten.
Ja, die sind haben sie jetzt sehr.
Aber die nehmen auch alles mit, was man kriegen kann. Ja, die machen sie in Hashtag Vanlife, dann fahren sie mit dem Van rum, wo das angesagt ist. Mhm. Dann haben wir jetzt auch noch einen Hund und also.
Kind auch schon? Da, ja, Kind auch.
Ich verfolge die nicht so.
Weiß ich auch nicht.
Also, nee, mir ist das zu viel. Mir ist das zu viel.
Ja.
Irgendwie, die Welt ist jeden Tag toller als gestern. Neues ist noch toller als gestern. Ja. Das ist alles wahnsinnig. Und ich renne mit meinem leichten Kleid irgendwie mit ausgeschränkten Armen über den Strand. Das ist nicht mehr mein Anspruch. Also, das gucke ich nicht.
Nee, finde ich auch. Deshalb fand ich die Wagamons eigentlich ganz, ganz cool, weil die jetzt zum Schluss ja auch, die haben ja, ich fand dieses Boot, was sie da zum Schluss hatten, die haben sich auch so einen Trimaran da geleistet, der, ich würde sagen, richtig so ein richtig eine Traumjacht, weil das Ding, das ballert auch los, Rapito 60 Fuß, aber so ein, wunderschönes Schiff, was auch sportlich war, wo sie eher mit beiden Kindern drauf, also auch seglerisch, sportlich, höchsten Respekt. Also, dann waren sie doch in Japan, sind da irgendwie vom Fischer nachts umgefahren worden, also echt aufregende nee. Geschichten. Aber die haben eben jetzt auch zwei Kinder. Und das verstehe ich jetzt irgendwie auch, dass sie sagen, okay, die Kinder jetzt nur und ohne
also Schule, Erziehung, macht aber Sinn,
Schule,
ne?
Genau. Und jetzt,
also macht schon.
Finde ich. Mal bin ich gespannt.
Auf dem Boot willst du auch nicht haben?
Nee. Wobei, die kannst ja wahrscheinlich auch viel im Eigenunterricht, das machen ja viele Langfahrtsegler, dass sie ihre Kids selbst aber das unterrichten.
Das darfst du doch gar nicht, es gibt doch eine Schulpflicht, ne?
Ja, aber, ja, weiß
ich nicht. Ja gut, ich weiß nicht, ob für die, für Deutsche, ja.
Eben.
Ich weiß, die kannst du dich noch an die Habecks erinnern, die mit ihrem mit der ETA 21
richtig
sind. Das ist immer noch, mal sehen, wie weit wir kommen. Eine großartige Geschichte.
Ja.
Die sind ja nach Hause dann noch, weiß nicht, 6 Jahren, auf 21 Fuß mit Kind. Das ist völlig irre. Also wirklich komplett um die Welt. Die sind nach Hause, weil das Kind in die Schule kommen musste, sollte. Die waren ja, glaube ich, sogar selber Lehrer. Und dann habe ich von denen nichts mehr gehört, außer dass die dann auch nochmal als Familie mit dem Fahrrad irgendwie durch Europa gefahren sind. Da haben sie wieder was anderes gemacht. Die waren auch völlig schräg. Aber die waren richtig. Aber die sind, das kommen wir doch mit Kindern, die sind dann nach Hause gefahren. Und ich glaube, selbst Wilfried Erdmann ist irgendwann dann nach Hause gefahren, damit Kim irgendwie in die Schule kann. Damals.
Ja, ja.
Das macht Sinn. Also, weil. Also so ein bisschen Bildung ist schon irgendwie.
Ja, aber das ist ja.
Aber so lange halten die Penunzen dann auch nicht. Also du kannst da gut von leben, aber die sind jetzt auch nicht durch mit ihren 1 Million Followern. Also die müssen doch ein bisschen was machen.
Wobei man sagen muss,
machen die wahrscheinlich auch einen Bauernhof, damit sie da jetzt irgendwie vermutlich Bio und mit Tieren und das ist ja auch mal ganz süß.
Genau. Ja, und ich meine, ihr Schiff, dieser Trimaran, 2,1 Millionen, ne?
Boah.
Auch nicht ohne, hast ja schon. Das ist natürlich, das verstehe ich auch.
Ist keine Perini Navi, ne?
Nee, aber wenn du das jetzt nur so ein bisschen im Hafen liegen hast und dann eigentlich doch an Land bist, dann ist es eigentlich auch viel zu teuer. Und insofern haben sie das jetzt, ja klar, ich meine, wenn du das umsetzt und.
Die haben das ja auch mal gekauft, muss man sagen.
Ja, definitiv.
Das ist ja richtig coole Tage gewesen.
Ohne Frage, ja. Aber das sind natürlich auch die erfolgreichsten. Genau. Ne?
Vielleicht vertue ich mich auch mit dem, die sind noch nicht durch. Also klar, ich weiß nicht, wie das mit Werbepartnerschaften ist. Also nur durch YouTube kriegst du es nicht hin.
Ja.
Da wirst du nicht wahnsinnig stinkreich, aber also du kannst so gut von leben. Aber natürlich, wenn die haben natürlich immer irgendwelche Werbepartnerschaften und hält er die Zahnbürste in die Luft und sie trägt das Kleid und dann gibt es da mal richtig wieder.
Ich glaube
also da
auch, ja.
Ich, kriegen die,
stimmt, wobei die
haben die Merchandising auch gemacht?
Ja, nicht so richtig viel. Ich finde, weil wir hatten ja schon einige begleitet, da fing das dann an, ich weiß nicht, wer war das denn dann plötzlich dann hilfiger, das war noch eher dann und dann wurde das plötzlich irgendwie abgedreht. Irgendwie, das fand ich dann also ganz, ganz komisch. Und ich finde, die kriegen das immer so ganz, ganz gut hin, den Dreh, aber trotzdem haben die natürlich auch, irgendwie in so eine Ernährungsgeschichte. Sie hat, glaube ich, auch mal irgendwas in Klamotten. Aber jetzt nicht so penetrant und ist, glaube ich, nur. Also eigentlich verkaufen die Content, das ist schon. Ja. Die schneiden das ja inzwischen auch ganz gut. Auch wenn ich da jetzt nicht ich gucke mir nicht jede Folge da irgendwie an. Aber das
aber die machen ich, das. Die machen das. Die sind wirklich top of the tops.
Ja.
Und das hat einen Grund, warum die so lange sich gehalten haben auf dem Level. Die meisten versuchen das, und schaffen es überhaupt nicht. Also gibt es ja, auch. Es ist ja so eine, ja, wir machen YouTube und dann läuft das super.
Ja.
Ich habe ja auch mal vor kurzem über so YouTube geschrieben, also YouTuber, gibt es ja auch diese, ich habe jetzt gerade wieder gesehen, diese, da habe ich mal drüber geschrieben, die Tadventure, die mich gar nicht mehr mögen, seitdem ich drüber geschrieben. Die haben mir auch einmal auf Facebook dazu gedrängt, einen Beitrag rauszunehmen, weil wir da ihr Screenshot von ihrem YouTube-Video, was sowieso öffentlich ist, gepostet haben und mit Nennung ihres Kanals. Und dann haben sie sich aber beschwert irgendwie. Und die hatten mal, als das Schiff irgendwie schräg lag, das, wo ich dann auf die aufmerksam wurde, das will ich, also ich halte es persönlich für total dumm, was die gemacht haben. Und als auch nach wie vor noch total so für die gleiche Nummer. Aber die haben auch gar keine Relevanz mehr, weil die, da sind jetzt irgendwie 3000 Leute auf dem Kanal und dann sind da immer Segler, die es wirklich gut meinen. Die haben jetzt wieder ein neues Schiff gekauft und dann in Frankreich und dann ist das auch nicht im guten Zustand, wo ich denke, guckt ja erstmal irgendwie. Und dann ist das innen drin auch alles feucht gewesen. Und dann sitzen sie so und halten sich, ob sie es vorne in dunkelgrün oder in weiß machen. Und die machen jetzt erstmal innen drin alles schick. Und so Kritik von anderen Seglern, die sagen, Leute, guckt euch mal die Seeventile an und guckt euch mal dies an. Guckt euch mal das an, bevor ihr da irgendwie über Farbtafel nachdenkt. Und dann hat er irgendwie so ein Verhater-Video gemacht und ich banne euch alle. Und so. Da weißt du schon so, ja, in einem Jahr habt ihr noch 1000, vielleicht irgendwie habt ihr nochmal irgendwie einmal 6000, weil ihr irgendwie eine tolle Geschichte habt oder ein tolles Bild, aber
ja,
die meistens
ja
kriegen es ja und dann haben sie eine Patreon-Seite, da kannst du für zahlen, dass du den Content früher siehst und so. Das sind so, ja, das versuchen halt viele und die meisten kriegen es nicht hin, die aller 99,99% kriegen es überhaupt nicht hin. Die wirst du auch niemals sehen, diesen Kanal, wirst du niemals ausgespielt kriegen. Dass Leute das also wirklich auch ausgespielt bekommen bei YouTube, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Das ist, um das hinzukriegen, musst du wahnsinnig diszipliniert sein. Dass ich meine, ich habe Film gemacht, das ist zwar alles einfacher geworden, ich habe 16 Jahre oder noch länger Film gemacht, professionell, das ist halt viel einfacher geworden heutzutage, aber es ist trotzdem verbunden mit wahnsinnig viel Arbeit und vor allen Dingen mit wahnsinnig viel Denkarbeit, weil einfach so in die Kamera sagen, jo, heute habe ich mal ein Schiff gestrichen und sowas, das interessiert halt keine Nudel.
Aber
und die haben es geschafft über, weiß ich nicht, 15 Jahre oder sowas.
Oh ja, die machen das schon.
Immer Content zu generieren und sich auszudenken, das ist das.
Naja.
Und das immer wieder zu machen und manchmal hast du gar keinen Bock, was zu drehen.
Ja. Ich finde ja nur faszinierend und wie sich das so verändert hat. Ich meine, das ist ja einfach eine Möglichkeit, du bist auf dem Wasser und kannst trotzdem irgendwas gegenfinanzieren, wenn du es eben gut machst. Ne?
Ja.
Früher war, ich weiß nicht, so Burkhard Pieske oder so, die sind ja dann, wenn die auf Langfahrt waren, die sind ja von Hafen zu Hafen, sind dann mal, du musst Bordkasse wieder auffüllen, dann konnten die irgendwie mit Holz umgehen und haben dann irgendwo, weiß ich nicht, 2 Wochen oder einen Monat haben da irgendwie mitgeholfen in irgendeiner Werft und haben dann wieder ein bisschen Geld beisammen gehabt durch Handwerkerarbeit und sind dann haben ihre nächste Etappe gefahren. Also so hat sich das einfach ja verändert, ne? Und inzwischen kann man ja Leute, die das machen, und ich weiß, man müsste mal auskriegen, wie viele das wirklich tatsächlich gelingt, aber es muss ja auch nicht alles da komplett dein Leben sein, aber wenn das jemand irgendwie ganz, ganz gut hinbekommt, ist es ja auch sympathisch und auf der anderen Seite gibt es ja auch viele, die vom Board aus irgendwie arbeiten, das geht ja auch inzwischen alles mit.
Genau, das geht super.
Genau.
Das kannst du auch länger machen.
Ist das alles, hat sich schon erstaunlich, wie sich die Welt verändert hat und klar, wenn du jetzt, dass jemand sich dann auch ein 2,1 Millionen Boot dafür kaufen kann, ist schon erstaunlich, aber das ist, glaube ich, ja, wie du schon sagst, nicht für jeden.
Der Preis ist halt, dass jeden Pups von dir kennt und du auch jeden Pups, den du machst, irgendwie filmen musst und dann dich auf. Das ist halt der Preis, den du zahlst. Da bist du halt komplett öffentlich und das ist auch nicht so einfach, glaube ich. Also, das ist für die, ich weiß nicht, ob die es wahrscheinlich auch zeitversetzt machen. Selbst, weißt du, ich will jetzt gar nicht mit denen vergleichen, aber ich, kleines Licht damals, habe auch zeitversetzt gepostet von meinen Touren, weil, als ich das nicht gemacht habe, hatte ich abends immer das Boot voller Leute. Es ist zwar mal ganz schön, aber es ist nicht immer schön.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Manchmal denkst du so, oh, Colette, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und du musst halt über 15 Jahre das aufrechtzuerhalten, immer wieder zu sagen, immer wieder.
Ist richtig Arbeit. Das ist
richtig Arbeit. Und du bist halt auch drin gefangen. Natürlich. Du kannst nicht aufhören und sagen, ich lasse es jetzt sein. Aber siehst du ja, jetzt machen sie einen Bauernhof mit Sau wieder entwickelt. Jetzt hast du demnächst, kannst du dir Ziegen,
klar,
und Schaf angucken. Ist ja alles.
Aber das ist halt der Beruf, ne?
Genau.
Klar. Und die muss es natürlich, also Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut. Ich meine, ich kenne es ja auch noch. Ich habe auch immer, weiß ich nicht, wenn ich irgendwo, wo Segel war, abends auch von der Regatta, irgendwo Gardasee WM und dann haben, ich weiß nicht, SB20 da. Und sie haben mich abends immer gesessen, so Anfang von Segelreporter, habe erzählt, wie gerade das Ruder gebrochen ist und wie wir durch den Gardasee geschwommen sind, was natürlich sehr erfolgreich war, aber natürlich, also erfolgreich im Sinne von cooler Content, weil es so nah dran war, aber es hat einen echt kaputt gemacht, ne? Du musst den ganzen Tag segeln, dann abends nochmal hinsetzen und dann wieder, also da muss man schon gucken, dann auch den Dreh daher zu finden, dass es auch, dass du da eine gewisse Basis behältst oder das in der Waage hältst, auch so. Also, wie sagt man, Work-Life-Balance, kann das damit auch zusammenpassen, keine Ahnung. Aber da muss man schon aufpassen, dass man sich da nicht komplett fertig macht und auch dann an diesen Zahlen immer hängst. Mein Gott, wir haben ja nun auch den Job und auch, was man jetzt ständig macht, alles geht natürlich um Reichweite und dann muss man
abgucken. Und es ist nicht immer nur heile Welt und Zahlen, es ganz viele schlimme Menschen da draußen, mit denen du dann auch ganz, 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 ganz viel zu tun hast. Das ist auch Teil der Wahrheit. Ist nicht, dass alle immer nur schreiben, super, was ihr macht. Es gibt auch Leute, die das halt nicht super finden, neidisch sind oder stalken oder whatever. Ich glaube, ich habe noch nie so lange dein Mute-Zeichen gesehen. Ich glaube, du hast gerade so einen derben Hustenanfall. Aber du lebst
habe ich
noch,
jetzt schon wieder. Jetzt habe ich es vergessen, gerade auszumachen. Ich rede die ganze Zeit. Aber das hast
du, man sollte auch immer am aufhören, wenn es am schlimmsten ist,
genau,
mit deinem Husten. Perfekt. 1:12. Guck mal, wir haben die Forderung. Ach so, an Patrick, der Einsender des UX.
Ja.
Ich habe das Buch noch nicht losgeschickt. Ich habe es hier noch liegen. Ich mache es diese Woche. Ich verspreche es.
Sehr gut.
Mal gesehen. Wir hören uns nächste Woche mit einem Regatta-Spezial. Mhm. Gibt auch wieder viel zu. Müssen wir über Boris Neue sprechen.
Ja, natürlich.
Ach, es gibt wieder. Es ist wirklich, jetzt, wir hören jetzt so auf, wie wir angefangen haben.
Ja.
Ich habe das auch ganz oft so, was denn im Winter, wenn du sowas segeln schreibst? Du?
Nee.
Guck mal auf die Seite.
Nee, das ist echt.
Weißt du,
so viele Sachen, die ich nicht schaffe. Und
genau, muss man sagen. Wir haben ja auch ganz viele Sachen, wo man sagt, so, ach komm, wie morgen, dann kommt wieder was Neues rein oder so.
Ja.
Na gut, in diesem Sinne, Carsten, erhol dich gut für deinen Husten.
Ja.
Und den Hörern vielen Dank fürs Hören. Und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Bye-bye.
Tschö.
Segelreporter, der Podcast mit Carsten Kemmling und Stefan Boden. Alle 14 Tage neu, alles rund ums Thema Segeln. Präsentiert von Sekuma. Rettungswesten made in Germany.